Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland sind mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 180 wurden verletzt. Die Behörden befürchten weitere Opfer. Die griechische Regierung sprach von einer nationalen Tragödie und ordnete 3 Tage Staatstrauer an. Im Großraum Athen wurde der Notstand ausgerufen. Das erste Feuer war gestern nahe der Ortschaft Kineta, rund 50 Kilometer westlich der Hauptstadt, ausgebrochen. Besonders schwer aber traf es den Küstenort Marti. Das beliebte Ferienziel liegt etwa 25 Kilometer östlich von Athen.
Das Feuer am Haus scheint vorerst gelöscht. Doch diese Frau versucht mit allen Kräften, Schlimmeres zu verhindern. Das Ausmaß der Katastrophe wird vielerorts heute erst sichtbar. Das Feuer hatte sich hier in Marti, östlich von Athen, so schnell verbreitet, dass viele Menschen keine Chance mehr hatten, den Flammen zu entkommen. Für eine Gruppe von 26 Menschen auf einem Feld kam jede Hilfe zu spät. Es sah so aus, dass sich einige von den Menschen, die wir gefunden haben, gekannt haben. Wir haben sie in Dreier- oder Vierergruppen aufgefunden. Sie hatten sich umarmt, um sich zu schützen. Es ist also gut möglich, dass es Freunde oder Verwandte waren. Temperaturen um 40 Grad und zwischenzeitlich starker Wind hatten die Löscharbeiten gestern lange Zeit erschwert. Nikos Stavrinidis rettete sich wie viele andere ins Meer und überlebte. Was mich sehr traurig stimmt und ich tief in meinem Herzen trage, ist das Bild, dass neben mir Menschen ertrunken sind und ich konnte ihnen nicht helfen. Es war nicht möglich. Eine Tragödie. Die Brände scheinen an einigen Orten zumindest unter Kontrolle zu sein. Die Regierung ruft den Notstand aus, verhängt 3 Tage Staatstrauer. Aber die Trauer darf uns nicht überwältigen, denn jetzt ist es Zeit zu kämpfen, zusammenzustehen, mutig und vor allem solidarisch zu sein. Die Regierung will einen Notfonds in Höhe von 20 Millionen Euro einrichten und schnell helfen. Und hunderte Einsatzkräfte, auch aus Zypern und Spanien, werden weiterhin versuchen, die Brände unter Kontrolle zu kriegen, damit nicht noch mehr Griechen ihr Hab und Gut verlieren.
Michael Schramm in Marti, östlich von Athen. Was sagen die Behörden über das Ausmaß und die Ursache dieser verheerenden Feuer?
Der 23. und 24. Juli 2018, er dürfte Eingang in die Schul- und Geschichtsbücher Griechenlands finden als die Tage der größten Waldbrandkatastrophe in der jüngeren Geschichte des Landes. Zwar ist man es in Griechenland gewohnt, mit Waldbränden zu leben, nahezu in jedem Sommer finden sie fast regelmäßig statt, nur diesmal war es schlimmer und vor allem tödlicher. Schlimmer und tödlicher sogar als im Katastrophenjahr 2007, als der halbe Peloponnes und die Insel Euböa brannten. Besonders tragisch diesmal, vieles deutet auf Brandstiftung hin, möglicherweise aus Gründen der Bodenspekulation. Was auch deutlich wurde im Zuge der Hilfsmaßnahmen hier, der harte Sparkurs, der im Griechenland seit 8 Jahren unterworfen ist, er hat auch vor der Feuerwehr des Landes nicht Halt gemacht. Immer wieder waren Klagen zu hören über fehlendes, altes oder nicht richtig brauchbares Material.
Vielen Dank, Michael Schramm. Der Verfassungsschutz beobachtet eine wachsende extremistische Szene in Deutschland. So ist die Zahl der Islamisten gestiegen, ebenso die der Rechts- und der Linksextremisten. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 hervor. Der Chef der Behörde Maaßen und Innenminister Seehofer stellten die Erkenntnisse heute in Berlin vor. Derzeit würden 774 islamistische Gefährder gezählt, so viel wie nie zuvor.
Die Terrorgefahr bleibt. Das ist die Botschaft des Innenministers und seines Verfassungsschutzpräsidenten. Seehofer nennt vor allem die Bedrohung durch Islamisten, Links- und Rechtsextremisten in dieser Reihenfolge. Mehrfach hätten die Behörden Attentate vereitelt, wie im Juni in Köln, bei der vermuteten Vorbereitung eines Nervengiftanschlages durch einen Tunesier.
Die Ermittlungen haben gezeigt, wie weit die Planungen zum Bombenbau in diesem Fall bereits fortgeschritten waren. Und das macht auch unsere Verwundbarkeit deutlich. Doch wir haben in unserem Lande starke Sicherheitsbehörden, die sich diesen Bedrohungen entgegenstellen.
Laut Verfassungsschutzpräsident Maaßen gibt es ein wachsendes islamistisch-terroristisches Potenzial. Außerdem spricht der Verfassungsschutzbericht von 29.500 Linksextremisten 2017, 9.000 davon gewaltbereit. Vor allem die G20-Proteste in Hamburg wertet Seehofer als Beleg für gestiegene linksextreme Militanz. Außerdem laut Bericht 24.000 Rechtsextremisten, 12.700 davon gewaltbereit. Die Linke, die in Teilen selbst vom Verfassungsschutz beobachtet wird, kritisiert, dass das nicht bei der AfD geschieht.
Es ist eigentlich ein Skandal, dass Bestrebungen, die bei der AfD vorhanden sind, also angefangen vom völkischen Nationalismus bis hin zu Rassismus gegen Migranten, dass das gar nicht auftaucht.
Dafür erscheint die rasch wachsende Gruppe der sogenannten Reichsbürger, die die Bundesrepublik nicht anerkennen und auffällig oft bewaffnet sind. Heute gab es viele Zahlen und Fakten. Doch manche Fachleute vermissen beim Verfassungsschutz tiefergehende gesellschaftliche Lagebilder. Etwa um besser zu verstehen, warum sich Menschen von Staat und Demokratie abwenden.
Unter dem Druck Italiens in der Migrationspolitik macht die EU-Kommission neue Vorschläge für gerettete Bootsflüchtlinge. Brüssel will die Mitgliedsländer bei der Einrichtung von Aufnahmezentren finanziell und personell unterstützen. In den Zentren soll möglichst schnell entschieden werden, ob die Flüchtlinge ein Schutzrecht haben. Für die Aufnahme eines Migranten will die EU dem entsprechenden Land 6.000 Euro zahlen. Bislang hat sich noch kein Staat bereit erklärt, ein Aufnahmezentrum einzurichten. Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte von Patienten in der Psychiatrie gestärkt. Sie dürfen nicht ohne richterliche Genehmigung stundenlang fixiert, das heißt am Krankenbett festgebunden werden. Die Fixierung sei immer nur das letzte Mittel und bedeute einen Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person, urteilten die Richter. Zwei Betroffene aus Bayern und Baden-Württemberg hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht.
Ein Bett in der Psychiatrie mit Baumwollfesseln für Hand- und Fußgelenke und Gurten für den Bauch, die Brust und die Stirn können psychisch kranke Menschen hier fixiert werden. Einer der Kläger war 8 Stunden lang gefesselt, nachts mit 2,6 Promille Alkohol und Suizidgefahr.
Für Betroffene ist eine Fixierung ja sehr traumatisierend und entwürdigend. Und wir gehen davon aus, dass es in der Psychiatrie zumindest zu oft geschieht, zu routinemäßig geschieht.
Die Karlsruher Richter betonen, eine Fixierung, die länger als 30 Minuten dauert, ist eine Freiheitsentziehung und damit ein schwerwiegender Grundrechtseingriff. Zulässig ist sie nur als letztes Mittel. Anordnung und Überwachung vor Ort müssen von einem Arzt erfolgen und Pflegepersonal muss eine 1:1 Betreuung gewährleisten. Außerdem gilt, ein Richter muss über die Fixierung entscheiden.
Für den Staat folgt daraus die verfassungsrechtliche Verpflichtung, die Erreichbarkeit eines zuständigen Richters, jedenfalls zur Tageszeit, zu gewährleisten.
Die Länder müssen dafür einen Bereitschaftsdienst einrichten, 7 Tage die Woche von 6 bis 21 Uhr. Wenn eine akute Gefahr für Ärzte und Pfleger oder den Patienten besteht, darf man auch erst fixieren und dann den Richter anrufen. Außerdem muss jeder Patient nachträglich darauf hingewiesen werden, dass er die Fixierung gerichtlich überprüfen lassen kann. Diese Vorgaben gelten ab sofort. Bayern und Baden-Württemberg müssen ihre Gesetze bis Juni 2019 ändern. Auch alle anderen Bundesländer müssen ihre Gesetze mit Blick auf das Karlsruher Urteil überprüfen und klären, ob sie vielleicht mehr Personal benötigen. Der Grundgedanke des Urteils lautet, so schwierig die Situation in der Psychiatrie für alle Beteiligten ist, die Grundrechte der Patienten sind auch in solchen Extremsituationen wichtig.
Das Sanierungsprogramm bei Opel kommt offenbar voran. Nach der Übernahme durch den französischen Konzern PSA wurde das erste Halbjahr mit einem Gewinn abgeschlossen. In den Jahresbilanzen hatte Opel seit 1999 rote Zahlen geschrieben. PSA erklärte, man habe die Fixkosten schneller senken können als erwartet. Es wird auch weiterhin geprüft, Teile des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Rüsselsheim zu verkaufen. Bei der Welt-AIDS-Konferenz in Amsterdam sind größere Anstrengungen im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit gefordert worden. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen nimmt die Zahl der Infektionen in Zentralasien und Osteuropa noch immer stark zu. Viele Betroffene wüssten aber nicht von ihrer Infektion und verbreiteten das Virus so weiter. In Russland ist die Situation der Infizierten weiterhin besonders problematisch.
Du solltest am besten sterben, bekam Andrei Norov zu hören, nachdem er seine Ansteckung mit dem HI-Virus öffentlich machte. Manche Reaktionen der Russen haben ihn geschockt. Wenn du jemandem auf der Straße erzählst, dass du HIV-positiv bist, wirst du sofort stigmatisiert. Man nennt dich entweder homosexuell, Sexsklave, drogenabhängig oder gar einen Außerirdischen. In den 90er Jahren hat sich AIDS in Russland vor allem unter Drogenabhängigen verbreitet. Noch heute ist es ein Tabuthema und die Krankheit hat auch andere Teile der Gesellschaft erfasst. Die Zahl der Infektionen pro Jahr hat sich seit 2005 verdoppelt, von damals 52.000 auf 100.000 neue Fälle im Jahr 2017. Laut Regierung ist die Versorgung mit Medikamenten in den vergangenen Jahren besser geworden. Doch noch immer bekommt nur jeder dritte AIDS-Patient medizinische Hilfe. Sogar im Vergleich zu Afrika ist bei uns alles ziemlich ernst. Wir hinken weltweiten Standards hinterher. Das hat einen einfachen Grund. Wir kümmern uns nicht genug um das Thema. Das will er in einem Aufklärungszentrum in Moskau besser machen. Er fordert, die Regierung müsse anerkennen, dass es eine AIDS-Epidemie gebe, denn fast jeder hundertste Russe sei HIV-positiv.
Angesichts der anhaltenden Hitze und Dürre rechnet der Deutsche Bauernverband mit massiven Ernteausfällen. Verbandspräsident Ruckwied sprach von Schäden in Milliardenhöhe. Er verlangte, betroffene Landwirte möglichst schnell finanziell zu unterstützen. Vor allem Getreidebauern verzeichneten Einbußen. Viehhalter beklagen, dass Futter für die Tiere gehe zur Neige. Teils müsse vorzeitig geschlachtet werden. Angespannt ist die Lage unter anderem in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.
Vor allem Weizen, Roggen und Raps sind in der Hitze verkümmert. Der Ertrag ist entsprechend gering. Der Deutsche Bauernverband schlägt Alarm, rechnet allein bei der Getreideernte mit Einbußen von bis zu 8 Millionen Tonnen. Das wäre ein Schaden von rund 1,4 Milliarden Euro.
Die Politik muss das rechtliche Instrumentarium schaffen, den Notstand ausrufen, damit dann Betriebe, die mehr als 30% an Einbußen erlitten haben und erleiden werden, direkte Unterstützung erhalten können.
Landwirte wie Christian Telge leiden unter der Dürre. Er hat 40% weniger Weizen geerntet als im Vorjahr. Und auch die Zuckerrübenernte wird wegen der anhaltenden Trockenheit schlecht, fürchtet er.
Wir brauchen schon einen länger anhaltenden Landregen. Also diese kurzen Gewitterschauer, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, die führen nicht zu einer Durchfeuchtung des Bodens.
Für Hilfen zuständig sind die Länder. Der Bund kann unterstützen bei Notlagen nationalen Ausmaßes. Ob eine solche gegeben ist, will das Bundeslandwirtschaftsministerium erst dann entscheiden, wenn genaue Schadensmeldungen vorliegen.
Das ist eine bundesrechtlich relativ strikt abgegrenzte Rechtsmaterie. Die darf man natürlich nicht inflationär benutzen und das wird auch auf gar keinen Fall geschehen. Aber Ende Juli treffen sich auch die Abteilungsleiter der zuständigen Ressorts der Länder mit der Bundesregierung. Und dort werden nochmal alle Fakten genau analysiert und zusammengetragen, ob das dann ausreicht, die entsprechende Notsituation auszurufen.
Die Länder wollen zudem erreichen, dass die landwirtschaftliche Rentenbank den betroffenen Landwirten mit zinsgünstigen Krediten hilft.
Bei der Tour de France hat der Träger des Bergtrikots, der Franzose Julien Alaphilippe, die 16. Etappe gewonnen. Die Strecke führte von Carcassonne über 218 Kilometer zunächst durch wellige Landschaft und dann über drei Pyrenäenpässe nach Bagnères de Luchon. In der Gesamtwertung führt weiter der Brite Geraint Thomas vor seinem Teamkollegen Chris Froome.
Die Tour wird zunächst ausgebremst. Die Polizei vertreibt die demonstrierenden Bauern mit Pfefferspray und Tränengas. Auch die Fahrer sind davon betroffen und lassen sich behandeln. Nach einer Viertelstunde wird das Rennen fortgesetzt. In der Schlussphase stürzt der in Führung liegende Brite Adam Yates. Davon profitiert Julien Alaphilippe aus Frankreich. Der sichert sich den Tagessieg und baut zugleich seine Führung in der Bergwertung aus. Der Waliser Geraint Thomas bleibt im gelben Trikot. Er erreicht im Kreis der Mitfavoriten knapp 9 Minuten später das Ziel.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 25. Juli.
Ein Hoch bestimmt weiter unser Wetter. Die kommenden Tage werden die bisher heißesten dieses Sommers. Heute Nacht ist es klar oder gering bewölkt, im äußersten Westen nochmal wolkiger, aber auch hier trocken. Morgen gibt es wieder viel Sonne, ab dem Nachmittag mitunter Quellwolken, vereinzelte Hitzegewitter sind besonders im Osten, im Norden und über den Bergen möglich. Die Nacht wird an Rhein, Main und Ostsee tropisch, am frischesten an den Alpen. Morgen verbreitet 30 bis 36 Grad, an den Küsten und im Südosten nicht ganz so heiß. Am Donnerstag weiter sonnig oder leicht bewölkt, im Tagesverlauf treten vereinzelte Hitzegewitter auf. ebenso am Freitag. Am Samstag in der Westhälfte häufiger Schauer und Gewitter, sonst wenig Änderung.
Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Waldbrand-Inferno in Griechenland. Hätte die Katastrophe verhindert werden können? Und Ateliers statt Abriss, wie Künstler die frühere DDR-Industriestadt Zeitz retten wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.